Deutschlandfunk Kultur. Kakadu. Infotag.
Und am Mikrofon begrüßt euch Patricia. Willkommen. Wie schön, dass ihr den Kakadu eingeschaltet habt. Und ihr könnt euch jetzt eigentlich auch schon mal direkt unsere Telefonnummer aufschreiben. 0800 2254 2254. Denn wir haben heute wieder ein Sommerrätsel für euch vorbereitet. Und ihr könnt ein Überraschungspaket gewinnen. Also, wenn ihr das Rätsel löst, später. Außerdem beschäftigen wir uns mit einer tollen Frau, Käthe. Käthe Kollwitz, den Namen habt ihr vielleicht schon mal gehört, denn tatsächlich sind ja viele Schulen nach ihr benannt. Warum und was die Käthe so gemacht hat, das erfahrt ihr heute. Und wir beschäftigen uns mit ausgestorbenen Berufen. Heute der Ameisler. Ja, was mag das denn wohl sein? Kleiner Tipp, hat wohl was mit Ameisen zu tun.
Ein Ameisler geht in den Wald und sucht Ameisenhügel, nimmt dann da die Larven von den Ameisen, trocknet die und bringt sie dann in Singvögeln, damit sie schönere Stimmen bekommen.
Und dann haben wir aber auch noch einen neuen Beruf entdeckt, den Ameisenumsiedler. Was der tut, das klären wir nachher mit einer Biologin, die gerade tatsächlich Ameisen umsiedelt. Und weil ich am Wochenende im neuen Minions-Film war und seitdem zu Hause nur noch dieser Song gesungen wird, aber immer total falsch, spiele ich ihn jetzt nochmal. Michael Jackson und Bad. Michael Jackson und Bad, das heißt ja böse, Musik aus dem aktuellen Minions-Film und das Lieblingslied des Schurken. Ja, wenn das doch auch mal so ein aussterbender Beruf wäre, Schurke, wäre doch eigentlich ganz gut. Ausgestorbene Berufe, das klingt erst mal ein bisschen lustig, aber sowas gibt es ja wirklich. Berufe, die mal ganz normal waren und die es heute einfach nicht mehr gibt, die sozusagen ausgestorben sind. Habt ihr zum Beispiel eine Idee, was ein Kaffeeriecher war oder ein Fischbeinreißer oder ein Abtrittanbieter? Unsere Kakadu-Autorin Michaela Fieser hat jede Menge ausgestorbene Berufe gesucht, gefunden und erklärt sie. Den Abtrittanbieter, den hat sie euch schon mal vorgestellt, das waren sozusagen wandelnde Klo. Männer, die samt Toilette durch die Straßen gingen und wer mal musste, der durfte dann antreten zum Abtritt. Das war einfach so das schönere Wort für, naja, ihr wisst schon. Und heute haben wir uns den nächsten ausgestorbenen Beruf ausgesucht, den Ameisler. Und was der machte, das erfahrt ihr jetzt.
Ihr Vogelfänger bin ich ja stets lustig, heiß, hops, hassa.
Wer war der Ameisler?
Der Ameisler ist vielleicht einer, der Ameisenhäuser baut.
Falls jemand irgendwie Insektenbefall hatte irgendwo, dass der die dann verscheucht hat oder irgendwelche Sprays dabei hatte oder irgendwas, die dann gegen die geholfen haben.
Da kannst du im Walde einem sonderbaren Mann begegnen. Seinem zerfahrenen Gewand nach könnte es ein Bettelmann sein. Er trägt auch einen großen Sack auf dem Rücken. Aber über diesem Bündel und an all seinen Gliedern laufen in aller Hast zahllose Ameisen auf und nieder, hin und her.
Es war die Zeit des Barock. Die Fürsten in ihren Palästen, aber auch die Menschen in den Städten hatten einen neuen Trend entdeckt. Das Halten von Singvögeln. Ein Zeitgenosse von Mozart schrieb,
die Wiener, besonders die Frauenzimmer, sind außerordentliche Liebhaber von Singvögeln. In allen Fenstern hängen schöne Käfige mit Nachtigallen, Kanarienvögeln, Gimpeln, Amseln, Lerchen und anderen Singvögeln.
Hans Christian Andersen schrieb seine Geschichte von des Kaisers Nachtigall. Mozart schrieb die Oper vom Vogelhändler. Und in England erschien ein Buch, das anwies, wie man seinem Vogel das Singen beibringen konnte. Was aber sollte man seinem geliebten Singvogel zu essen geben? Nur Körner? Nein, bei diesen hohen Erwartungen musste es schon ein ganz besonderes Futter sein. So eiweißhaltig wie nur möglich, um die Stimmbänder der Vögel zu fördern. Ameiseneier, darin war sich jeder sicher, waren das beste Futter für die Vögel. Ameisen haben natürlich keine Eier, sondern Puppen. Die schmecken den Vögeln tatsächlich sehr gut und sind voller wichtiger Nährstoffe. Sie liegen in den Ameisenhügeln verborgen, nicht zu tief, damit die Sonne sie noch wärmen kann. Weil die Stadtmenschen und Fürsten ihren Käfigvögeln unbedingt das Beste verfüttern wollten, selbst aber zu weit vom Wald entfernt wohnten, entstand der Beruf des Ameislers. Das war ein Mann oder eine Frau, die in den Wäldern nach Ameisenpuppen suchte, also Ameisenhaufen erntete. Dafür trug der oder die Ameislerin den Ameisenhügel Stück für Stück ab. Siebte Ästchen, Zweige, Ameisen auf ein Tuch. Die groben Stücke blieben im Sieb, Ameisen und ihre Puppen fielen auf ein darunter ausgebreitetes Tuch.
Nun kann ich froh und lustig sein, denn alle Vögel sind ja mein.
Zu Hause musste der Ameisler dann nur noch die Puppen dörren, um sie haltbar zu machen und konnte sie dann gewinnbringend an Zwischenhändler verkaufen. Bis in die 70er Jahre des letzten Jahrhunderts gab es Ameisler und man konnte sich mit einer Saison Ameislern einen Farbfernseher kaufen. Heute ist es verboten. Die Ameisen sind wichtige Bewohner des Waldes.
Ein Ameisler geht in den Wald und sucht Ameisenhügel, nimmt dann da die Larven von den Ameisen, trocknet die und bringt sie dann den Singvögeln, damit sie schönere Stimmen bekommen.
Und noch mehr ausgestorbene Berufe findet ihr in dem Buch von Michaela Fieser. Es heißt von Kaffeeriechern, Abtrittanbietern und Fischbeinreißern. Und der Ameisler taucht da natürlich auch auf. Und jetzt wird es spannend, denn jetzt hopsen wir in unsere Zeit. Und da gibt es, haben wir gerade gehört, nicht mehr den Ameisler, der die Ameiseneier für die Singvögel sammelt. Aber es gibt den Ameisenumsetzer. Und was das ist und was man als Ameisenumsiedler macht, darüber sprechen wir jetzt mit der Biologin und Botanikerin Christina Grätz. Hallo, einen schönen guten Tag.
Hallo.
Sie sind tatsächlich auch gerade im Wald und helfen Ameisen beim Umziehen. Welchen denn heute?
Also immer den großen Waldameisen. Also die große Nestkuppel haben, das, was jeder so kennt im Wald, mit dem großen Nest, wo der Ameisler früher auch die Puppen gesammelt hat, diese Nester setzt mal um, weil das ist ja, sind ja die geschützten
Okay,
Ameisen.
Jetzt beschließt aber so eine Ameise ja nicht plötzlich, ach komm, wir ziehen mal um, hier gefällt es uns nicht. Also warum müssen sie die überhaupt umsetzen?
Naja, das passiert immer, wenn irgendwo was gebaut wird. Also wenn zum Beispiel eine Straße neu gebaut wird oder jemand will ein Haus irgendwo bauen, wo vorher Wald war, dann kann das schon passieren, dass dort Ameisennester sind. Und heute zum Beispiel, da soll die Autobahn verbreitert werden.
Genau, und wir haben es ja gerade gehört, die Ameisen gehören zu den geschützten Waldbewohnern. Das heißt, man muss sich auch darum kümmern, dass die ein ordentliches neues Haus bekommen. Jetzt stelle ich mir das gar nicht so leicht vor, weil so ein Ameisenbau ist ja riesig. Wir sehen ja nur einen Teil über der Erde. Ganz viel steckt ja unter der Erde. Das macht ihr doch kaputt, oder wie zieht ihr so ein ganzes Ameisenhaus um?
Genau, also wir machen das schon kaputt. Wir tragen das ganze Nest Schicht für Schicht ab und packen das in Säcke. Und das ist natürlich kaputt machen. Aber wenn man das ordentlich macht und genau weiß, was man tut, dann kann man das sehr gut machen. Dann schreiben zum Beispiel auch auf den Säcken hoch, welche Nummer das jetzt vom Sack ist. Und dann bauen wir das Nest ähnlich, wie wir es rausgenommen haben, wieder auf.
Jetzt, wenn wir umziehen, gucken wir uns ja so eine Wohnung vorher an und gucken, ob wir die schön finden. Wo kommen denn diese Ameisen dahin? Und habt ihr die mal gefragt, wie die das so finden?
Ja, also die Ameisen kommen in einen richtig schönen Wald in der Nähe der Autobahn. Und vorher gucke ich natürlich, ob es den Ameisen dort gefallen wird. Ich habe ziemlich viel Erfahrung und kann das schon so ein bisschen sagen, ob das so vom Licht und von den Bäumen, die da stehen, gut passt und ob die genug Futter dort finden, und dann siedeln wir die dort an. Aber nicht immer gefällt ihnen das an den Standort, genau dort, wo ich sie einpflanze, sondern manchmal ziehen die dann auch um. Also dann entschließen die innerhalb kürzester Zeit, wirklich innerhalb von 10 Minuten kann man das schon fast sehen, wenn man das Ameisennest angesiedelt hat. Nee, hier gefällt es uns nicht, wir gehen 5 Meter weiter.
Aber sie haben überhaupt die Chance dafür bekommen, sind nicht von irgendeiner Betonwalze wegen der Autobahn dann platt gemacht worden. Jetzt gab es die aktuelle Meldung, dass es nicht genug Ameisenumsiedler gibt. Kann sowas denn eigentlich jeder machen? Weil jemand, der schon mal Ameisen auf der Hand hatte, der weiß, das kann ganz schön schmerzhaft sein.
Also lernen kann das jeder. Jetzt machen darf das natürlich nicht jeder. Da braucht man eine spezielle Schulung für. Das ist der Ameisenhegeschein. Den macht man bei den Ameisenschutzwarten. Und da sind wir in der Tat zu wenig Leute, weil es gibt ja auch viele Ameisennester zum Beispiel bei Leuten im Garten, die auch nicht mehr haben wollen. Und auch da müssen die Ameisen umgesiedelt werden. Ja, und das ist ganz schön viel Arbeit für uns Ameisenumsiedler. Und wir würden uns schon wünschen, dass auch junge Leute sich dafür interessieren und mitmachen würden.
Also, vom ausgestorbenen Beruf Ameisler sind wir heute bei, naja, ist noch kein Beruf, aber der Tätigkeit des Ameisenumsiedlers, für den man, haben wir gerade gehört, den Ameisenhegeschein braucht. Und wir sprachen drüber mit der Biologikerin, Botanikerin und Ameisenumsiedlerin Christina Grätz. Vielen herzlichen Dank.
Bitteschön.
Tschüss. Und hier ist noch ein bisschen Ameisenmusik. Fleißige Ameisen, die Helferameise. Das Ameisenhelferlied und ich helfe euch jetzt auf die Sprünge. Sommerrätselzeit, ihr wisst, was das bedeutet, oder? Wir haben jetzt gleich ein Rätsel, eine knifflige Frage, eine Geschichte. Und ihr müsst richtig gut zuhören und dann anrufen und miträtseln. Und wenn ihr Glück habt, dann gewinnt ihr ein Sommer-Kakadu-Überraschungspaket. Ich sag euch auch schon mal die Telefonnummer 0800 2254 2254. Und jetzt nochmal für alle, die jetzt erst den Stift geholt haben, 0800 2254 2254. Also, im Sommer, jeden Montag an dieser Stelle gibt es den ganzen Sommer über das große Kakadu-Sommerrätsel. Und jetzt Ohren auf.
Rätsel, Rätsel, Rätsel. Rätselsommer?
Sommer mit Rätseln.
Das Sommerrätsel mit Familie Sommer.
Wie jetzt mit uns?
Ja, genau. Mutter Sommer.
Hallihallo.
Vater Sommer.
Tag zusammen.
Und Ben.
Hi.
Die kleine Pauli.
Ich bin nicht klein.
Und natürlich Jessie.
Sind wir bald da?
Wir sind vor 10 Minuten losgefahren, du Nase.
Autofahren kann ja so langweilig sein. Stillsitzen, nichts tun, rausgucken, stundenlang.
Wie weit ist es denn noch?
Pauli, du nervst.
Autofahren ist aber immer noch langweilig. Stillsitzen, nichts tun, rausgucken, stundenlang.
Los, wir spielen was. Wortketten bilden.
Oh ja, ich fang an. Blumenstrauß.
Straußenei.
Ei weiß.
Weiß? Kohl.
Kohl, Meise.
Meisenknödel.
Knödel, Suppe.
Blume.
Halt, stopp mal. Wieso Topfblume?
Na, ist doch ganz klar.
Ist überhaupt nicht klar.
Dann helfen wir Ben jetzt mal auf die Sprünge. Wie ist die Familie von Knödelsuppe zu Topfblume gekommen? Welcher Begriff lag dazwischen, den Ben nicht gehört hat?
Uiuiui, jetzt seid ihr dran. 0800 2254 2254. Das ist die Kakadu-Nummer. Also, was hat Mama Sommer gesagt? Was im Wortkettenspiel aus Knödelsuppe dann Topfblume werden konnte. 0800 2254 2254 ruft schnell an und gewinnt ein Kakadu-Überraschungspaket. Also, wir hatten Knödelsuppe und dann war plötzlich die Topfblume da. Was war für ein Wort in der Mitte?
Wann sind wir endlich da?
Wann sind wir endlich da? Das Grauen auf der Rückbank sinkt da. Aber die Helena, die war so flink. Grüß dich, Helena.
Hallo.
Wie alt bist du?
12.
Und wir haben das Wort gesucht, was sozusagen in der Mitte der der Wortkette dafür sorgen konnte, dass aus Knödelsuppe Topfblume werden konnte.
Ja.
Und zwar?
Suppentopf.
Richtig! Sehr gut. Mutter Sommer hat Suppentopf gesagt und da bellte dann der Hund da drüber und wir konnten es nicht verstehen. Von wo aus rufst du denn an, Helena?
Von Steinheim im Albuch.
Und habt ihr schon Sommerferien?
Nee, wir haben erst in 3 Wochen.
Okay, und wo fahrt ihr dann hin, wo du hinten auf der Rückbank rumnölen kannst?
Wir fahren nach Immenstadt.
Wie weit ist das dann von euch? Ist da Zeit zum Nölen?
Ja.
Ist das bei euch tatsächlich auch so, dass ihr im Auto euch langweilt und dann was spielt?
Ja, ich habe letztens so ein Buch bekommen, wo so Autospiele drin sind.
Ah.
Da ist echt viel Lustiges drin.
Das heißt, das Wortkettenspiel kanntest du natürlich.
Mhm.
Welches kannst du uns noch empfehlen, wenn uns mal wieder langweilig auf der Rückbank ist?
Da gibt es so ein Spiel, das geht da um Autokennzeichen. Also wenn da jetzt zum Beispiel steht TPKH.
Ja.
Zum Beispiel, da muss man so einen Satz irgendwie draus bilden.
Ah, okay. Also, tolles Planschbecken kannst du haben.
Ja, genau, irgendwie so.
Ah, Helena, also du bekommst von uns ein Überraschungspaket. Vielleicht ist ja auch was dabei, was du mit in Urlaub nehmen kannst, zu lesen oder zu spielen. Vielen Dank fürs Mitmachen auf jeden Fall.
Gerne.
Bleib am Telefon, damit wir deine Adresse nochmal aufschreiben können, okay? Gut. So, und alle anderen, ihr bleibt... Hört man mich noch? Ja, ne? Hoppla. Alle anderen, ihr bleibt natürlich auch am Telefon, beziehungsweise ihr habt am nächsten Montag die nächste Chance, mit uns zu spielen. Da gibt es nämlich die nächste Runde in unserem Spiel. Und wir machen jetzt weiter mit Käthe. Käthe Kollwitz. Am 8. Juli, vor 150 Jahren, wurde die Künstlerin geboren. Und sie ist so berühmt, dass sie zum Beispiel auch sehr, sehr viele Schulen nach ihr benannt wurden. Dann sagt ihr vielleicht nur noch so, hey, ich gehe aufs Käthe. Und ganz viele wissen wahrscheinlich gar nicht mehr ganz genau, wer das war, diese Käthe Kollwitz. Das Käthe Kollwitz Museum in Berlin, das hat zum 150. am letzten Samstag ihr zu Ehren und zum Gedenken eine große Party gefeiert und unsere Kakadu-Kinderkunstexperten Yara, Luisa, Lea, Jakob, Jona und Jaron, die waren ebenfalls einen ganzen Tag lang im Käthe Kollwitz Museum unterwegs und haben sich dort zusammen mit Kakadu-Autorin Ilka Lorenzen die Kunstwerke mal angesehen.
Käthe Kollwitz wäre dieses Jahr 150 Jahre alt geworden.
Käthe Kollwitz war eine Bildhauerin. Also sie hat auch Bilder gemalt, aber auch Statuen.
Sie hat nicht richtig gemalt, sie hat eher gezeichnet, immer ganz fein. Sie war eine ziemlich gute Zeichnerin.
Sie hat sehr viel mit Grau und Weiß und Schwarz gemalt.
Genau, sie hat Radierungen und Lithografien gemacht.
Und sie hat auch viel gedruckt. Und sie hat auch dann auch ein paar Plakate gemalt.
Käthe Kollwitz war Grafikerin, Bildhauerin, Malerin und zählt zu den bekanntesten Frauen des 20. Jahrhunderts.
Käthe Kollwitz gehört vor allem zu den wichtigsten Künstlerinnen des 20. Jahrhunderts. Geboren wurde sie 1867 in Königsberg, obwohl es damals noch fast unmöglich, auf jeden Fall aber sehr ungewöhnlich war, dass Frauen Künstlerinnen wurden, förderten ihre Eltern die künstlerische Veranlagung ihrer Tochter, denn sie erkannten zum Glück früh Käthes übergroßes Talent. Sie bekam mit 14 Unterricht im Zeichnen, ging mit 19 Jahren nach Berlin auf die Künstlerinnenschule und schuf ihr Leben lang unvergleichbare und viele bedeutende Werke, die vor allem die schwierigen Lebensbedingungen zu ihrer Zeit aufzeigen. Sie hat mal gesagt:
Ich will wirken in dieser Zeit, in der die Menschen so ratlos und so hilfsbedürftig sind.
Einige ihrer Bilder und Skulpturen konnten die Kinderkunstexperten im Käthe-Kollwitz-Museum in Berlin ansehen und dabei viel über die engagierte Künstlerin erfahren.
Käthe Kollwitz wollte auf ihren Bildern Gefühle zeigen.
Das Hauptgefühl, was Käthe Kollwitz mit ihren Bildern ausgedrückt hat, war Traurigkeit.
Weil da sehr viel Krieg war in der Zeit und die Menschen sich nicht so viel leisten konnten.
Die Bilder waren mehr dunkel. Und daran hat man das auch gesehen.
Ja, man hat es vor allem auch daran gesehen, dass die Menschen da halt immer so traurig gezeichnet wurden und so niedergeschlagen. Und nicht so, yeah, yeah.
Also in den Gesichtern konnte man meistens die Gefühle ablesen. Und auch an den Händen, auf manchen Bildern waren die Hände ins Gesicht geschlagen oder nach oben gestreckt oder aufeinander gelegt.
Käthe heiratete 1891 den Arzt Karl Kollwitz und bekam mit ihm die beiden Söhne Hans und Peter. Auch durch den Beruf ihres Mannes erhielt sie viele Einblicke in die Armut und Not, das Hungerleiden und die Wut der Arbeiter über ihre Ausweglosigkeit. Das zeigte sie in ihrer wohl berühmtesten Bilderreihe »Ein Weberaufstand«, mit dem ihr 1898 der künstlerische Durchbruch bei der großen Berliner Kunstausstellung gelang.
Also sie wollte zeigen, ja, wie schlimm es ist, und sie wollte es den Leuten einfach sagen und auch den Herrschern sagen, ja, ihr müsst jetzt mal was ändern, seht ihr nicht, wie schlecht es den Leuten geht und ja.
Ein trauriger Wendepunkt in Käthes eigenem Leben und auch in ihrem künstlerischen Schaffen war der Tod ihres jüngeren Sohnes Peter, der 1914 im Ersten Weltkrieg gefallen war. Er wurde nur 18 Jahre alt.
Also danach hat sie Plakate gemacht, auf denen meistens Kinder zu sehen waren, wie die gehungert haben oder um Essen gebettelt haben oder einfach verzweifelte Mütter mit ihren Kindern.
Oder sie haben halt irgendwie den Arm hochgestreckt und gesagt, halt nie wieder Krieg und sowas.
Manchmal fand ich das auch ein bisschen zu traurig.
Ich fand es eigentlich wichtig, dass sie das gemacht hat, weil sie hat ja auch viel bewegt in der Geschichte.
Und ich finde, sie hat vielleicht nicht gemalt wie Picasso oder so, aber sie hat halt ihre Gefühle in die Bilder gebracht. Und das war ihr halt eher wichtig und nicht, dass es wunderschöne Gemälde sind.
Am Ende ihres Lebens hat Käthe Kollwitz sich vor allem der Bildhauerei gewidmet und sehr ausdrucksstarke Skulpturen und Plastiken aus Stein oder Bronze geformt.
Also sie hat gesagt, dass wenn sie nochmal leben würde, dass sie dann ihr ganzes Leben Bildhauerin werden würde.
Weil sie, glaube ich, da auch ein bisschen mehr Gefühle zeigen konnte. Auch ein bisschen von der Gestik und so. Bei einer Skulptur kann man es halt von allen Seiten ganz genau machen. Ich glaube, sie konnte da einfach die Gefühle besser ausdrücken.
Am 8. Juli vor 150 Jahren wurde die Künstlerin Käthe Kollwitz geboren. Und eine Ausstellung zu diesem Jubiläum ist zumindest schon mal im Käthe-Kollwitz-Museum in der Fasanstraße in Berlin zu sehen. Und damit heißt es hier für uns jetzt auch schon wieder aus die Maus. Der Kakadu ist raus, das war's für heute. Morgen gibt es die nächste Ausgabe ab 15 Uhr, den Kakadu-Medientag. Hier startet gleich die Tonarps. Mein Name ist Patricia und wir hören uns hoffentlich morgen wieder. Bis dahin, macht's gut, einen schönen Montag noch. Tschüssi.